Korruption, Ursachen und Folgen. Die Verwaltung bzw. Politik in diesen Ländern ist nach wie vor korrupt. Namibia erreicht beispielsweise insgesamt für die wirtschaftliche Freiheit 62,5 von 100 Punkten, aber im Bereich Government Integrity nur 41,3 Punkte. Simbabwe kommt in dieser Kategorie sogar auf nur 14,7 von 100 Punkten. Zum Vergleich Deutschland 77,7, USA 78,1, Norwegen 88,3. Analysen der auf Korruptionsbekämpfung spezialisierten Organisation Transparency International verdeutlichen, wo die Probleme in Afrika liegen. Der von dieser Organisation entwickelte Index zeigt, wie stark die Korruption in einem Land wahrgenommen wird. Unter den 20 Ländern mit der geringsten Korruptionswahrnehmung findet sich kein einziger der 54 Staaten des afrikanischen Kontinents. Umgekehrt, unter den 20 Ländern mit der höchsten Korruptionswahrnehmung sind 2/3 afrikanische Staaten. Das Schlusslicht der insgesamt 176 Länder umfassenden Liste bildet Somalia. Der Soziologe Jörn Sommer hat mehrere Jahre über die Korruption in Afrika geforscht, und zwar am Beispiel des westafrikanischen Landes Benin. Er zeigt, wie schwierig es ist, die Korruption aufzudecken und zu bekämpfen, und spricht von einer repressiven Verständigungsgemeinschaft. Schon die normale Überprüfung der Geschäftsführung eines Unternehmens, wie sie in jedem Land üblich ist, werde hier als Form der Unruhestiftung gedeutet. Man scheue den Dissens und geächtet werde vom Kollektiv nicht der bei der Korruption Ertappte, sondern derjenige, der sie aufdeckt. Der Appell an Harmonie und einvernehmliche Lösungen lege sich wie Mehltau über jede Kritik. Im schlimmsten Fall genüge das Verteilen von unterschlagenem Geld, also eine weitere Bestechung, um den Frieden wiederherzustellen. In afrikanischen Ländern wird von einem Mann erwartet, dass er eine große Familie ernährt, die durchaus aus 40 Personen bestehen kann. Wer im öffentlichen Dienst arbeitet und es ablehnt, Bestechungsgelder entgegenzunehmen, würde bei seiner Familie und seinem Umfeld Empörung auslösen, denn aus ihrer Sicht käme er einfach seinen Verpflichtungen nicht nach. Ein Dozent an der Universität von Nigeria fragte seine Schüler, was sie von einem Mann denken würden, der aus einer kleinen Stadt mit einem bescheidenen Haus kommt, dann die Gelegenheit hat, Finanzminister zu werden und danach wieder in sein bescheidenes Zuhause zurückkehrt. Die Studenten bezeichneten den Mann als Dummkopf, geistig zurückgebliebenen und inkompetent. James Moria, CEO von Centrum Investments, der größten börsennotierten Investmentgesellschaft Ostafrikas, erklärt, dass viele unternehmerische Talente wegen der allgegenwärtigen Korruption nicht zum Zuge kommen. Steve Jobs ist nicht aus Kenia. Warum? Weil die Steve Jobs dieser Welt nicht in der Lage sind, mit dem Thema Korruption umzugehen. Vermutlich gab es hunderte großer Unternehmer und großartiger Ideen, die aus diesem Grund nicht reüssieren konnten. Wegen der ineffizienten Wirtschaftsordnung und der Korruption ist ein Schuldenerlass für afrikanische Länder, wie er beispielsweise 2005 von den G8-Finanzministern verkündet wurde, nur von begrenzter Wirkung. Ein Schuldenerlass müsste einhergehen mit der Etablierung von funktionierenden Institutionen, einer wirksamen Bekämpfung der Korruption und konsequent marktwirtschaftlichen Reformen. Andernfalls bringt ein Schuldenerlass, wie er bereits mehrfach für afrikanische Länder durchgeführt wurde, nicht viel. Im Gegenteil, manchmal werden sogar negative Anreize geschaffen, wie das Beispiel Uganda zeigt. Das Land hatte im Jahr 2000 3,2 Milliarden Dollar Schulden, davon wurden ihm 2 Milliarden erlassen. 6 Jahre später war Uganda aber wieder mit fast 5 Milliarden Dollar verschuldet. In der Zwischenzeit hatte sich der Präsident Yoweri Kaguta Museveni einen Chat für 35 Millionen Dollar genehmigt und erleistete sich 109 Berater und 69 Minister. Der Ökonom Easterly hat nachgewiesen, dass Schuldenerlasse und immer neue Kredite nicht die gewünschten Ergebnisse brachten. Erstmals verzichteten die Weltbank und der Internationale Währungsfonds, IWF, 1996 auf einen Teil ihrer Forderungen, aber geholfen hat das überhaupt nichts, im Gegenteil. Da die Kreditnehmer inzwischen gelernt haben, dass Schulden regelmäßig immer wieder erlassen werden, haben sie wenig Anreiz, die Schuldenaufnahme zu begrenzen. Eines der größten Probleme in Afrika ist die mangelnde Rechtssicherheit, unter der gerade kleine Selbstständige ganz besonders leiden. Der Ökonom Hernando de Soto, der sich intensiv mit den Gründen für die wirtschaftlichen Probleme von Entwicklungsländern befasst hat, hebt die Bedeutung dieses Problems hervor. Die informelle Wirtschaft macht in diesen Ländern den größten Teil der Ökonomie aus. Sie liegt zwar außerhalb des Rechtsstaates, ermöglicht es aber vielen, ihr Leben zu bestreiten. Kleine Selbstständige, die in solchen Ländern ohne staatliche Genehmigung einen Handel oder ein kleines Unternehmen betreiben, haften naturgemäß mit ihrem vollen Vermögen und sind jederzeit erpressbar durch korrupte Beamte. Wegen fehlender gesicherter Eigentumsrechte erhalten sie zudem keine Kredite. Die Bedeutung dieses informellen Sektors in Afrika kann kaum überschätzt werden. Ältere Schätzungen gingen davon aus, dass 42% des Bruttoinlandsproduktes in Afrika im informellen Sektor produziert werden und 78% der Beschäftigten in Afrika südlich der Sahara, ohne Südafrika, dort arbeiteten. In ländlichen Gebieten seien sogar 90% der Menschen, die nicht in der Landwirtschaft arbeiteten, dem informellen Sektor zuzurechnen. Als die Telekommunikationsfirma Celtel ihre Niederlassung im Kongo eröffnete, waren die Erwartungen aufgrund des sehr niedrigen Bruttoinlandsproduktes pro Kopf eher gering. Die Firma war von dem Ansturm überrascht, als bereits in der ersten Woche 2000 Käufer Verträge unterzeichneten. Im ersten Monat waren es 10.000. Alle hatten bar bezahlt. Die Zahlen über das Bruttoinlandsprodukt, die in diesem Kapitel genannt werden, sind daher mit Vorsicht zu genießen.